Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute zwei Alben in der Sendung, die euch hoffentlich gefallen werden, wenn ihr uns schon länger hört. Zunächst mal kommen The Cure wieder. Nach nur 16 Jahren haben sie ein neues Album. Sie besingen die Sterblichkeit und wir hören ein wunderbares Gothic-Rock-Post-Punk-Album mit Songs of a Lost World. Bei unserem zweiten Album wird es nochmal melancholisch. Dann hören wir ein New York recht Synthie-schwangeres Dark Wave Synth Pop Album namens Stranger Minds von Analog Dance. Für alle, die uns im Internet hören, gibt es nach unserer Open Mic Rubrik dann noch einen Bürgstadter Spätburgunder, den wir verkosten. Und damit übergebe ich direkt mal meinen liebreizenden Kollegen und vermutlich größten Fan von The Cure in dieser Sendung.
In dieser Sendung bestimmt. Ja, vielen lieben Dank. Ja. Also, The Cure, Songs of a Lost World. Was soll man über The Cure großartig sagen? So viel kann ich gar nicht mehr über The Cure sagen. Kennt eh jeder, sind eine der einflussreichsten Bands der letzten Jahrzehnte, wurden 1976 in England gegründet. Ursprünglich nannte sich die Band mal Malice und später dann Easy Cure, bevor sie sich dann schließlich 1978 in The Cure umbenannten. Robert Smith ist das einzige Mitglied dieser Band, was immer dabei war. Es gibt noch Simon Gallup, das ist der Bassist, der ist ebenfalls ziemlich lange dabei. Der war, glaube ich, mal ein, zwei Jahre nicht da und dann ist er wiedergekommen und war seitdem auch immer in der Band dabei, also davor und danach halt. Also diese ein, zwei Jahre vergessen wir mal. Diese beiden sind halt The Cure sozusagen. Und für was die bekannt sind, sind halt dieses markante Aussehen, die topierten Haare, die geschminkten Gesichter. Jetzt muss man sich mal zurückversetzen in die Anfang 80er Jahre, wo sie dann auch mit Frauenkleidern aufgetreten sind und all solche Geschichten. Das war schon für damals was Besonderes. Man hat sich dann im Laufe der Jahre so vom Post-Punk über Gothic Rock und New Wave hin zu Alternative Rock und wieder zurückentwickelt, wie wir heute hören werden. Die Musik, die The Cure macht, ist oft melancholisch und thematisch recht vielschichtig und haben nun nach 16 Jahren am 1. November 2024 dieses Album veröffentlicht, was keiner vorher gehört hat, was auch die Rezensenten nicht früher bekommen haben und somit natürlich auch wir nicht. Es ist das erste Studium seit 16 Jahren, hast du gerade schon gesagt, besteht aus 8 Tracks. Es gab ja vorher 2 Singles, die man sich anhören konnte, nämlich Alone und A Fragile Thing. Und das Album handelt von Themen wie, überraschenderweise, Verlust, Einsamkeit und Trauer. Ja, Jenny, wie hat es dir gefallen? Oder auch nicht?
Ah, doch, natürlich hat mir das gefallen. Man hat natürlich große Erwartungen, ne, an so eine Band wie The Cure. Wenn sie nach 16 Jahren wiederkommen, dann geht man davon aus, wow, die haben was zu sagen. Und dann sieht man dieses Album und denkt sich, 70 Minuten, hui, ihr habt ganz schön was zu sagen. Aber in nur 8 Tracks, okay, da ist auf jeden Fall ein bisschen Kunst dabei. Muss man von ausgehen. Nun ist dieses Album erstmal eindeutig The Cure. Mir kam es auch so vor, als ob die nostalgischeren Songs, die etwas oldschooligeren Songs am Anfang stehen. Denn zunächst habe ich fast befürchtet, dass es zwar gute Songs sind, aber doch irgendwie stecken bleibt in einem alten Stadium von The Cure, was dann irgendwie nett für Fans ist, aber das wäre es dann auch gewesen. Aber es entwickelt sich weiter, die Atmosphäre bleibt, das möchte man natürlich auch, wenn man The Cure hört. Es wird sehr ausgedehnt und ruhig, war mein Eindruck, immer weiter daran gearbeitet, diesen Sound weiterzuentwickeln und das über das Album hinweg. Das fand ich sehr spannend, dass also mit jedem Song es doch auch ein bisschen moderner, ein bisschen anderer, das gibt es gar nicht, ein bisschen unterschiedlicher wurde. Und das alles natürlich, also einmal mit dieser The Cure eigenen Ästhetik und Atmosphäre, die ich gerne mag, die ich gerne höre, mit einer richtig guten Produktion, auch das war zu erwarten. Und mit dieser, ich muss das nochmal betonen, mit dieser Ruhe, die ich auch aufgrund dieser Band irgendwie mit der Generation in Verbindung bringen muss. Gleichzeitig ist das irgendwie eine, habe ich das Gefühl, eine Welle, die gerade zurückschwappt in die Medien von einer Langsamkeit, die ich sehr begrüße. Ich merke das nicht nur in Musik, ich merke das auch im Fernsehen immer öfter, dass sich mehr Regisseure und auch andere Musiker die Zeit nehmen, ihre Kunst in Ruhe zu machen und ein bisschen atmen zu lassen. Wir hatten eine ganze lange Zeit, in der es immer und immer schneller wurde, in der immer und immer schneller geschnitten wurde, in der immer und immer mehr passieren musste in kürzerer Zeit. Und jetzt ist natürlich, wenn man diesen Trend, falls es den gibt, keine Ahnung, ist nur eine Beobachtung von mir, ist natürlich The Cure der perfekte Kandidat, oder sie sind, die Band ist der perfekte Kandidat dafür, das besonders gut zu machen, weil sie kommen aus einer Zeit, in der das alles noch anders war, als wir diese Hektik, die dazwischen gelebt wurde, noch nicht hatten und jetzt aber zurückholen können, wie herrlich das ist, seinen Ideen auch in der Musik einfach mal ein bisschen Luft zu lassen und in Ruhe über Dinge nachzudenken. Das habe ich sehr genossen und passt natürlich auch hervorragend zu dieser Melancholie, für die sie auch bekannt sind und die natürlich hier auch nicht fehlen darf. Trotzdem wird es nicht langweilig. Es ist nicht so, als würden sie nur Ruhe ausstrahlen und Melancholie, sondern es wird zwischendurch auch emotional sehr intensiv. Das darf nicht fehlen. Und wenn man dann mit einem Endsong, also mit einem Schlusssong wie Endsong, schöner Name, 10 Minuten lang, ja, die Apokalypse malen kann, das war schon, also großes Kino, hat mir sehr gut gefallen. Insofern ist es einfach ein sehr komplexes, ruhig angelegtes, tolles Album geworden, was ich höchstens mit der Kritik belasten könnte, dass es ein bisschen zu lang für meinen Geschmack war. Aber also tolle Ideen, tolle Melodien, einfach künstlerisch erste Sahne und genau da, wo es hin soll. Nach 16 Jahren kommt The Cure wieder wie, keine Ahnung, der Superheld, den wir jetzt brauchen. Herrlich. Herrlich. Also, ich wusste nicht, was ich zu erwarten hatte. Große alternde Künstler, die nichts mehr zu sagen haben oder einen großen neuen Rundumschlag. Es ist beides nicht, sondern es ist einfach ein richtig gutes Album, was erstaunlich gut in die Zeit passt, obwohl es gleichzeitig auch so aus der Zeit gefallen ist. Ich werde das noch sehr viel öfter hören müssen bis zum Ende des Jahres. Hm.
Ja, wir haben es ja hier mit einem Album zu tun, was ganz klar an die Alben Pornography aus dem Jahr 82, Disintegration 89, also 1989 und Bloodflowers 2000 anknüpft. Robert Smith bezeichnete die drei erwähnten Alben ja mal als zusammengehörige Trilogie und nun haben wir also eine Tetralogie. Denn dieses Album steht ganz klar in dieser Linie. Und diese Linie heißt, alles ist verdammt dunkel, verdammt traurig und unfassbar düster. Es ist sicherlich das dunkelste Album seit der Pornography. Also das haut schon rein, das Album. Vom Sound her sind wir genau da. Alles erinnert an Pornography und Disintegration. Alles ist schwer und tragend. Nichts ist hell. Alles ist dunkel. Und nun könnte und muss man vielleicht sogar kritisieren, dass sie mit diesem Album das Rad der Musik natürlich nicht neu erfunden haben. Sie haben ja nicht mal sich selber neu erfunden. Und das stimmt natürlich auch. Mhm. The Cure hören sich nach The Cure in besten Zeiten an. Aber sie machen das, was die Fans mögen und das, was sie am besten können. Mhm. Man will The Cure hören, wenn man The Cure hört. Nicht wahr? Wenn ich was Neues hören will, dann höre ich ein Debütalbum von irgendeiner jungen Band oder einer jungen Künstlerin, eines jungen Künstlers. Dennoch ist das kein Album, was überrascht. Außer vielleicht dadurch, dass es konsequent The Cure ist. Mhm. Es ist wahrscheinlich das cureigste Album aller bisherigen Cure-Alben, so der letzten 20 Jahre oder 25 Jahre. Und das erfreut das Cure-Herz natürlich. Das schwere Schlagzeug, die flächigen Flächen, die den Sound noch breiter und schwerer machen. Die Gitarren, die natürlich auch hier wieder von diesem Bass 6 getragen werden. Das ist eine Bariton-Gitarre, die eigentlich mal von Fender war und ist. Robert Smith spielt aber mittlerweile eine Signature von Schecter. Das gleiche gilt für Simon Gallup, der ebenfalls ein Signature-Modell von derselben Firma hat. In diesem Falle ist es wohl ein Nachbau von einem Thunderbird-Bass von Gibson. Und apropos Bass, Simon Gallup spielt auf diesem Album Bass wie ein junger Gott. Es ist fantastisch, was der an Bass raushämmert. Das ist geradezu hinreißend. Also selten habe ich ihn so gut spielen hören, muss man sagen. Er prägt ja den Sound von The Cure seit Jahrzehnten. Denn genau wie die Melodien, die melancholischen Texte, die sehr wiedererkennbare Stimme von Robert Smith, die übrigens auch immer noch ganz hervorragend ist und immer noch so klingt wie in den 80ern erstaunlicherweise, ist es eben dieser Bass, der die Band so wiedererkennbar macht. Und bei allem, was ich jetzt sage, muss ich eine Sache sagen, ich bin natürlich befangen. Das heißt, das ist ja nun mal meine Lebensband und meine Lieblingsband. Diese Band begleitet mich seit meinem 14. Lebensjahr und deswegen ist das, was ich heute so sage, nicht so zu werten wie Sachen, die ich sonst über andere Bands vielleicht sagen kann oder so ähnlich. Ich habe, als ich die ersten Töne dieses Albums hörte, ein unfassbares Glücksgefühl gehabt. Und dass Musik sowas kann, das ist schon ziemlich cool. Aber dieses Gefühl, dass deine Lieblingsband nach 16 Jahren ein Album rausbringt, das ist schon eben was ganz Besonderes. Und entsprechend aufgeregt war ich natürlich, angemessen aufgeregt. Als Fan bin ich froh, dass das Album genau so klingt, wie es klingt. Ich liebe dieses Album. Es läuft seit gestern in Dauerschleife. Es läuft seit Freitag einfach rauf und runter. Ich habe heute die Vinyl bekommen und die CD. Eine Deluxe-Geschichte, wo das Ganze nochmal instrumental drauf ist. Auch sehr schön. Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Album natürlich vielleicht so ein bisschen auf der einen Seite aus der Zeit gefallen ist, auf der anderen Seite nicht. Ich finde es auch sehr erstaunlich, dass dieses Album es schafft, trotz dieser ganzen bekannten Sounds irgendwie 2024 zu sein. Und wahrscheinlich liegt es unter anderem an den Themen. Es ist gnadenlos dunkel, es ist gnadenlos trostlos, es ist gnadenlos düster wie schon lange nicht mehr. Schwermut, Hoffnungslosigkeit und Finsternis. Robert Smith sieht sich allein. Alles ist zu Ende oder geht zu Ende. Es soll ja die Band auch höchstens noch 5 Jahre geben, laut seiner Aussage. Aber gut, er hat auch vor 10 Jahren gesagt, es kommt ein neues Album. Da muss man mal vorsichtig sein. Ja, der Bruder oder sein Bruder ist ja überraschend gestorben. Also der ist dann nicht mehr da. Er selbst hat Angst, denn er fühlt sich alt. Die Welt, die gerade im Begriff ist, sich abzuschaffen. Es geht um die devote Hingabe des Menschen an die moderne Technik, aber gleichzeitig wird hinterfragt, dass es vielleicht eine altersbedingte Abneigung gegenüber eben dieser modernen Technik ist. Ja, und so singt er dann, I'm outside in the dark, wondering how I got so old, it's all gone, nothing's left of all I loved. The Cure sind auf diesem Album auf dem Höhepunkt ihrer melancholischen Schaffenskraft angekommen. Und so dunkel und düster, wie es eben in diese Zeit passt. Ich finde auch nicht, dass es zu lang ist. Es ist für mich tatsächlich das Album des Jahrzehnts mindestens mal. Und zwar nicht, weil es so toll ist. Das kann ich gar nicht beurteilen. Sondern weil es mich bewegt, wie schon lange kein Album mich bewegt hat. Es ist das neue Album von The Cure. Und so saß ich denn, als ich diese Vinyl bekommen habe, wie früher im Schneidersitz von meinem Plattenspieler, legte diese Platte auf und bekam Gänsehaut. Und ich badete im Sound dieses Albums und war wieder genauso überwältigt von dieser Musik wie schon als 14-Jähriger. Alles wie immer. Alles so, wenn The Cure ein neues Album veröffentlichen. Und dass ich das als Mitte 50-Jähriger noch erleben darf, ist eigentlich ziemlich cool. Ja, dieses Album ist ja, wie schon mehrfach erwähnt, im Jahre 2024 erschienen. Also wenn ihr das hört, vor einer Woche. Und so wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala, steht, läuft und rennt.
Ja, das rennt. Wer mit so viel Eleganz so traurig und verzweifelt sein kann, der verdient ein Rennt.
Ja, dem schließe ich mich natürlich unumwunden an. Es ist völlig klar, dass dieses Album ein Rennt bekommt und alles andere, also ich muss nicht spoilern, das weiß sowieso jeder, das ist für mich definitiv das Album des Jahres, da brauchen wir glaube ich gar nicht mehr drüber reden.
Gib's zu, du hast dich mit denen abgesprochen, damit du dieses Jahr nicht nach dem Album des Jahres suchen musst.
Ja, das gibt ja noch die anderen 4, das ist ja noch das Problem.
Ja gut, stimmt. Wird nicht leichter.
Nee. Also, wir haben gehört Songs of a Lost World von The Cure und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Herrlich. Kommen wir damit zu Analog Dance. Ja, muss man eigentlich Dance sagen, ist ja ein Brite. Analog Dance ist das Soloprojekt des Londoner Produzenten Johnny Synthwizard. Das ist ja auch mal ein Künstlername. Er macht häufig eine Mischung aus Darkwave und Postpunk, die von der synthi-lastigen Ästhetik der 80er Jahre inspiriert ist. Hört man auch sofort beim neuen Album Stranger Minds. Johnny ist für seinen Do-it-yourself-Ansatz bekannt und war bereits als Teenager mit Musikproduktion beschäftigt, hat sich einen Ruf damit gemacht, halt diese Nostalgie der 80er mit modernen elektronischen Einflüssen zu verbinden. Ist im Moment hauptsächlich in der Londoner Szene wohl unterwegs, aber wir haben sein Album Stranger Minds zufällig in die Hände bekommen. Das ist jetzt auch sein offizielles Debütalbum nach einer EP bisher, die er rausgebracht hat. Und er verarbeitet dort wohl Einflüsse von Bands wie The Human League, Clan of Xymox und New Order. Also ein bisschen undergroundig wird es. Die Platte hat 12 Tracks, läuft 50 Minuten, ist bei Gloom Records erschienen und von Analog Dance halt selbst produziert. So macht man das halt, wenn man als Musikproduzent unterwegs ist. Ja, Thorsten, was meinst du?
Ja, also das fängt ja alles so ein bisschen an wie die Pet Shop Boys, so ungefähr jedenfalls. So diese typischen 80er E-Drums, die damals schon zum Teil ein bisschen cheesy und schwierig waren. Wie man 80er E-Drums klingen lassen kann, kann man bei Genesis auf der Invisible Touch hören. Das ist tatsächlich nicht so schlecht gealtert, muss man ganz ehrlich sagen. Nun gut, wie dem auch sei. Nach den ersten Sekunden, wenn man die hinter sich gebracht hat, dann kommt da noch eine ordentliche Schippe Joy Division hinzu. Vor allem durch die Stimme natürlich. Die sich vorgenommen hat, möglichst dark zu klingen. Passt erstmal am Anfang nicht ganz zur Musik, was aber irgendwie auch schon wieder ganz drollig ist. Später dann schon. Das, was wir hier hören, kann man wohl mit Fug und Recht als Darkwave bezeichnen. Und wer jetzt erstmal mit diesem Begriff nicht so furchtbar viel anfangen kann, dem sei Wolfsheim zum Beispiel mal als Name in den Raum geworfen. Peter Heppner vielleicht, sagt vielleicht dem einen oder der anderen irgendwas. Deine Lakaien, so Sachen halt. Und irgendwie auch Depeche Mode. Die sind da auch so im weiteren Umfeld so unterwegs gewesen und immer noch unterwegs. Naja, und auch die hört man hier natürlich zum Teil. Das ist ja klar, auch die waren ein großer Einfluss dieser Geschichte. Aber natürlich in modern. Und natürlich dürfen auch New Order nicht fehlen. Auch die habe ich an einigen Stellen durchaus gehört. Synthies sind gut und geschmackvoll eingesetzt, ebenso wie die Gitarren. Vor allem, wenn die dann dazukommen, hört man so ein bisschen Cocteau Twins oder die frühen Warpaint. Sehr schön. Hört sich an, als würden Wolfsheim und Warpaint mit Ian Curtis als Sänger und Cocteau Twins als GastmusikerInnen auftreten, so ein bisschen. Das alles ist sehr gefällig, das kann man so machen. Es gibt zwei Probleme. Das erste Problem ist, The Cure haben just ein Album veröffentlicht, was sich ja auch auf die 80er bezieht und zumindest, also was den Sound angeht. Aber das ist eben tatsächlich mal eine ganz andere Liga. Und zweites Problem, die Stimme verkommt im Laufe dieses Albums immer ein bisschen mehr zum Klischee. Die ist zugewollt Ian Curtis-ish, wollen wir mal so sagen. Das ist mir dann im Laufe des Albums aufgefallen. Außerdem, ja, produziert ist das okay, da gibt es nichts zu meckern. Es ist ein bisschen lang, das Album. Ansonsten ist das aber durchaus in Ordnung. Und wenn man das mit der Stimme mal auch lassen würde, dann wäre das tatsächlich sogar ein richtig gutes Album, finde ich. Bisschen kürzer. Aber ich würde sagen, für alle Menschen, die jährlich zum Mera Luna pilgern oder zum Gothic-Treffen in Leipzig, für die ist das Ganze mit Sicherheit super.
Sehr schön. Die kann man bestimmt auch erklären, wo diese Stimme herkommt. Denn das war tatsächlich mein großer Kritikpunkt. Ich kam nicht dahinter, warum er so klingen muss.
Ja, Joy Division.
Ja. Weiß ich nicht, aber Joy Division, tja, die höre ich ja auch noch ganz gerne eigentlich. Es war irgendwie einmal zu dick aufgetragen.
Ja, genau.
Tja. Ja, also wir haben auch Melancholie, wir haben Verlust, wir haben ganz viel Introspektion, wie sich das gehört. Wir schauen nach innen und wir sind ein bisschen traurig. Es wird immer wieder auch schön grüblerisch. Und ich muss sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich vor ein paar Jahren in dieser Sendung lernen durfte, wie die 80er und wie Synthies vernünftig klingen sollen und die mögen lernen durfte. Aber musikalisch hat mir das alles sehr gut gefallen. Also Tracks wie Melancholy oder Lost haben eine tolle Atmosphäre und man ist irgendwie gleich in diesem Synthie-Nebel und es ist alles so so eine Echo-Raum von Elektronik und weiß ich nicht, da möchte man gleich irgendwie irgendwo tanzen gehen. Tolle Sache. Aber auch andere Songs, die ein bisschen poppiger sind, die bleiben im Ohr. Und es ist alles sehr nicht aufdringlich, aber es bleibt hängen. Das ist super. Wäre da halt nicht diese Stimme. Da kam ich nicht drüber hinweg. Hat mich durchaus gestört. Schön aber noch, auch bei diesem Album, der letzte Song, Animal, weil der ein bisschen rhythmischer, ein bisschen mehr Leben hatte und da dann doch das Gefühl, mit dem man aus dem Album wieder rausgeht, nicht eines ist von, boah, hört er mal auf zu singen, sondern indem man nochmal genießen kann, was er musikalisch dahin legt, weil es nämlich wirklich durchaus respektabel ist und ein tolles Album macht. Ja, also insofern auf jeden Fall ein Künstler, den wir im, oder den jeder, der diese Musikrichtung mag, im Blick behalten kann. Analog Dance ist noch ganz frisch und junger Künstler aus London. Interessantes Konzept auf jeden Fall, diese Verbindung von den 80s und modernen Klängen. Mhm. Schön gemacht. Nun, ja, es ist auch gerade erst erschienen, 2024, von daher müssen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das ist ein okayes Album, das läuft vor sich hin.
Ja, sehe ich auch so. Ein bisschen mehr betrunkene Murmelgesänge und dann gibt es von mir auch eine bessere Bewertung, aber so lange läuft das. Also, Analog Dance und Stranger Minds bekamen ein Läuft von Herrn Martinsen und ein Läuft von mir.
So nämlich.
Und damit kommen wir zu unserem Open Mic, wo wir die Welt lösen.
Die Welt lösen, ja.
Das machen wir meistens, ne? Also, wir haben schon so viel gelöst. Heute habe ich mal mitgebracht eine völlig einfache Frage, die ganz einfach zu beantworten ist, nämlich, sollten alle Menschen das Recht haben, auszuwandern und dort zu leben, wo sie wollen? Haben Menschen ein angeborenes Recht, sich frei über Grenzen hinweg zu bewegen, unabhängig von nationalen oder kulturellen Grenzen? Und dann stellt sich ja noch die Frage, wie wirken sich zum Beispiel Ressourcenbeschränkungen und die nationalen Gesetze auf dieses Argument aus? Also, was meinst du, können wir Grenzen abschaffen oder wo müssen wir da?
Ja, aber das hatte ja, haben wir schon bei Kant besprochen, glaube ich. Dass der ja eben genau dieser Meinung ist, dass jeder eben überall erstmal hin kann und da als Gast auch aufgenommen werden sollte.
Mhm. Also ist ja, Gast ist das eine.
Aber genau.
Ne, sich also niederlassen ist das andere.
Niederlassen ist dann das andere. Ja, dann kommt es dann wieder darauf an, wenn du dich niederlässt, aus welchen Gründen und ob du da, wo du bist, dich dann auch den entsprechenden Regeln, die es da gibt, ob du dich da entsprechend verhältst und so weiter und so fort. Da gibt es ja mannigfaltige Dinge. Bist du bereit, die Sprache zu lernen? Neue Dinge einzubringen ist ja immer gut. Also wenn du dich da einbringst mit deinen kulturellen Sachen und damit natürlich auch die Kultur, die da ist, bereicherst mit deinen Dingen, ist ja auch wunderbar. Das erleben wir ja in einigen Städten hier auch in Deutschland, wo das wunderbar klappt. Also wo es ein herrliches Miteinander gibt, das ist ganz drollig und schön so. Also Bremen funktioniert zum Beispiel Multikulti wunderbar. Kann man nicht anders sagen. Frankfurt ist auch ein gutes Beispiel. Also es kann schon funktionieren. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Im Gegenteil, ich bin da ein Riesenfan von. So. Und wir reden aber jetzt hier von Asylrecht wahrscheinlich eher, oder?
Würde auf jeden Fall mit dazugehören, ja.
Weil das muss es natürlich geben. Also Leute, die verfolgt sind, müssen natürlich auch Schutz, muss Schutz gewährt werden. Das ist doch völlig klar.
Also ja, das sehe ich genauso. Also im guten Zeiten sozusagen, wenn wir nicht von Asyl sprechen, sondern von freiwilligem Auswandern, sehe ich darin auch irgendwie eine große Chance, dass sozusagen die besten Ideen gewinnen. Weil mit der Zeit, also ne, je freier man ist auszuwandern in ein Land, was einem am besten gefällt, umso eher könnte man sagen, dass gewisse Werte gewinnen, weil mehr Leute sie haben wollen oder daran leben wollen. Hat natürlich, es gibt Dinge, die sind dann schwierig, sagen wir mal zum Beispiel so gewisse Steuervorteile oder so. Da zieht man dann natürlich eine Menge Leute an, die zwar Geld mitbringen, aber wo dann vielleicht nicht alles nur auf positive Entwicklung hinausläuft. Wer weiß. Ja, aber bis dahin auf jeden Fall. Das wäre schön, wenn jeder weg könnte von da, wo es ihm nicht gefällt und dahin gehen könnte, wo es ihm gefällt. Oder wo man mit, kann ja auch einfach eine Passung sein. Ne? Es muss ja gar nicht besser und schlechter sein, sondern einfach, weiß ich, die Leute, die halt sich ein bisschen progressivere Politik wünschen, die ziehen dann vielleicht eher, weiß nicht, wo zieht man im Moment dahin? Richtung Kanada. Dänemark. Kanada.
Dänemark, genau.
Ja. Und wer es ein bisschen konservativer haben will, zieht dann halt in ein Land, was ein bisschen konservativer unterwegs ist. Schön wäre das. Wenn das so ginge, geht leider nicht immer so, außer man hat viel Geld oder einen beliebten Job.
Punkt, ja. Danke, das ist halt der Punkt. Diese Geschichte gilt halt nur für Leute mit guter Ausbildung und Geld.
Richtig, ne? Ja. Für die anderen was eigentlich auch halt absurd nicht. Ist, ne? Weil die anderen natürlich, ich meine, jemand, der in einem Land lebt, der das einem mehr entspricht, der wird wahrscheinlich auch bessere Arbeit leisten.
Wahrscheinlich, ja.
Dann.
Natürlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Da stellt sich dann natürlich die Frage, brauchen wir überhaupt noch so viele Länder?
Mhm. Ja.
Das ist halt auch eine Frage, die sich immer wieder stellt. Oder reicht es uns, wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa sind zum Beispiel und dann Regionalparlamente haben? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Im Moment sind sie ja eher dabei, das Ganze wieder nationaler zu machen.
Was ich schade finde, weil also meine regionalen Identitäten sind ganz, ganz wichtig.
Ja, total.
Aber die sind ja natürlich sowieso kleiner als Länder.
Die sind kleiner als Länder, ja.
Immer auf mehreren Levels unterwegs. Ja. Also.
Genau. Ja. Also ich bin noch nie ein Freund von Nationen gewesen. Ich kann mit Nationen nichts viel, ich kann damit nichts anfangen. Das ist mir fremd.
Ja.
Insofern kann ich da eh nicht mitreden. Ich weiß, dass es vielen Leuten wichtig ist. Mir ist es egal. Ich bin auch nicht in der Lage, irgendeine Nation zu lieben. Oder irgendwie sowas. Genauso wenig bin ich in der Lage, eine bestimmte Gruppe von Menschen zu lieben. Oder keine Ahnung. Oder irgendeine Klasse oder irgendwie so. Da bin ich ganz Hannah Arendt. Ich bin wirklich nur in der Lage, meine Liebsten zu lieben. Mein engstes Umfeld sozusagen. Zu aller anderen Art von Liebe bin ich nicht im Stande. Es tut mir furchtbar leid. Also da bin ich wirklich, da passt zwischen mir und Hannah Arendt nichts.
Gemeint ist die Liebe zu solchen Konzepten sozusagen, zu so leblosen, ja. Mhm.
Ja, oder zu da Gruppen ich, von Menschen oder Klassen nicht. Oder Nationalitäten oder,
ja.
Das ist mir alles nichts. Also weder zur Arbeiterklasse noch zur irgendeiner anderen Klasse, ich kann das alles nicht.
Ja, das sind viel zu diverse, also nee, das geht mir auch nicht auf.
Nicht, also insofern, also ich wäre froh, wenn es diese Vereinigten Staaten von Europa geben würde und wir die Nationalstaaten so wie jetzt Bundesländer hätten und die Bundesländer wären dann noch ein Stück weiter runter halt, keine Ahnung. Auf der einen Seite würde das, müsste man dann gucken, man kann ja den Bundesländern dafür auf der anderen Seite mehr Freiheiten geben, ist ja völlig in Ordnung.
Ja. Und man bräuchte ja auch trotzdem noch, also mindestens Verwaltungseinheiten oder halt auch irgendwie Regierungseinheiten, die um Dinge zu verteilen, um keine Ahnung, Gesetze unterschiedlich auszulegen, das ist ja alles weiterhin wichtig. Ja.
Na klar. Aber es wäre halt schön, wenn diese Euro-Geschichte und dieses Schengener Abkommen wirklich mal ernst genommen werden würde und nicht so, wie wir das jetzt hier in Deutschland machen, das mit Füßen treten und uns gegen EU-Recht stellen. Das ist halt traurig. Und entgegen jeglichen Dingen, die Kant sich jemals vorgestellt hat.
Ja. Wo du gerade Euro sagst, weiß nicht, ob sich plötzlich keiner mehr erinnert, wie nervig es war, nicht eine Währung in Europa zu haben. Ich verstehe nicht, wie sich in 2024 immer noch jemand wehren kann gegen den Euro. Das ist ein so angestaubtes Thema. Nee, das ist wie zu sagen, Räder? Räder brauchen wir nicht. Wir konnten auch vorher ohne Räder Sachen transportieren. Die müssen getragen werden. Ja, gut, alles klar. Das kommt mir immer so absurd vor.
Ja. Ist es ja auch. Es ist komplett absurd.
Gerade für Privatleute, ja.
Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Der Euro, das war die CDU. Ja. Wie?
Wahnsinn.
Die EU ist eine Idee der CDU quasi. Fing mit Adenauer an, mit de Gaulle damals und Helmut Kohl hat ganz viel dazu beigetragen. Das war wirklich ein krasser Europäer. Bei allem, was man an ihm kritisieren kann und muss. Das war er. Das war eine andere CDU. Das war die CDU von Helmut Kohl und Angela Merkel. Und das sollte sich mal der Herr Merz vor Augen führen, was er da gerade kaputt macht.
Wenn da er so weitermacht. Da wäre ich ja mal eine Freundin von mehr Europäern in der CDU. Das hätte was.
Tja. Wer hätte geahnt, dass man sich Leute wie Helmut Kohl zurückwünscht? Das ist wirklich also Wahnsinn. Kann man nur froh sein, wir in Schleswig-Holstein, wir haben ja einen relativ vernünftigen Ministerpräsidenten, das muss man ja auch mal ehrlich sagen, sind nicht alle völlig dem, wem auch immer anheimgefallen, also das muss man schon ehrlich sagen, also da, ich bin mit Daniel Günther durchaus zufrieden.
Ja, mir kommt sowieso immer vor, als ob ihr da oben ein bisschen vernünftiger aufstellt und wählt.
Ja, wir sind glaube ich das einzige Landesparlament, wo keine AfD drin ist.
Ja, zum Beispiel, also das ist schon beeindruckend.
Und Bremen auch nicht, genau.
Sehr gut.
Ja, das ist schon schön, ne? Also, da kann man schon stolz drauf sein. Das ist schon eine gute Sache. Schön ruhig.
Auf jeden Fall. Ja, weniger so reaktive Stimmen, würde ich sagen.
Ja, es ist wahrscheinlich, weil es so schön ist hier oben. Alle Menschen sind glücklich.
Das stimmt.
Wir also sind mit nicht der so Küste viele wie der Rest.
Vor der Nase wäre ich, glaube ich, auch. Also ist man entspannter. Mit der Küste vor der Nase.
Ja,
ist man
ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, gesunde Luft.
Ja.
Nicht so viele Menschen
das
auf einen
ist
Haufen.
Es. Ihr habt den besseren Sauerstoff.
Auch.
Die Hirne funktionieren.
Ja, ja. Gütiger. Und es ist weniger Zeugs in unserem Wasser offensichtlich, auf jeden Fall.
Ah, ja. Auf jeden Fall weniger Wasser als in, wo wohnt der gute Herr Lindner?
Im Moment wahrscheinlich in Berlin, aber sonst glaube ich in Nordrhein-Westfalen irgendwo. Frage mich nicht, wo der herkommt, das weiß ich nicht. Ich weiß, da habe ich keine Ahnung, ich habe nie
wir haben,
mir Gedanken
wir haben
darüber gemacht.
Definitiv nicht die beste Luft in NRW, so viel kann ich dir sagen.
Was hat er denn für einen Akzent? Westfälisch?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt er am Ende irgendwo aus, ja, wahrscheinlich.
Der hört sich so.
Das muss ich jetzt auch mal rausholen.
Der hört sich so, ja, weiß ich nicht, schwierig, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo der herkommen könnte.
Also wenn er hier, oh Gott, ja, Wuppertal.
Ah, doch, okay, also doch, das Bergische. Aber ich
ja, ja, dann muss ich wohl mal bei seinen Eltern vorbeifahren und schimpfen, was sie verbrauchen. Also, nimm den mal in den Arm, den armen Mann.
Ja, wäre vielleicht gut. Also,
gut,
ja. Da haben wir jetzt aber nichts gerettet, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen.
Da haben wir, das stimmt, da haben wir nichts gerettet, da waren wir uns viel zu einig.
Tja, ja, was heißt viel zu einig? Aber das ist ja jetzt, also das, was wir wollen, ist ja ganz schön alles, aber das ist ja im Moment das Gegenteil, passiert ja gerade. Das ist ja. Und wir haben ja auch nicht wirklich, ja, außer dass wir sagen, die EU ist toll und offene Grenzen sind super und dies und das und Ananas, mehr können wir dazu ja auch nicht sagen, ne?
Ja, nun, wir können ja nicht jede Woche die Welt retten.
Nee, wir können nicht jede Woche die Welt retten, außer mit Waffeln. Und davon habe ich auf jeden Fall welche hier. Das ist schon mal schön.
Sehr gut. Ja, ich habe mich auch schon inspirieren lassen. Also hier wird es morgen auch Waffeln geben, so viel Schüssel.
Sehr schön. Sehr gut. Ich habe natürlich dänische Waffeln geklöppelt.
Ah, sehr gut. Ja. Erzähl doch mal, da können wir ja immerhin noch die Zuhörerinnen und Zuhörer retten, worin sich dänische Waffeln unterscheiden von.
Ich weiß gar nicht, was die Deutschen da machen. Die Dänen machen das auch mit Mehl und mit Zucker natürlich. Mhm. Und meinetwegen noch Vanillezucker. Was die allerdings machen und was ich auch mache, ist, dass man Butter, die da reinkommt, die wird in der Pfanne zerlassen und angebräunt.
Oh, lecker.
Ja. Das ist das eine. Was anders ist. Dann kommen da ja, jeweils 4 oder 5 Eier dazu, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Also gar nicht mal wenig, auf 200 Gramm Mehl und 50 Gramm Zucker halt. Und statt Milch nehmen wir Sahne.
Also komplett gar keine Milch, sondern...
Nee, genau.
Nur Sahne. Ah, nice.
Ja, und dann ist da noch ein bisschen Kardamom drin.
Sehr gut.
Ja, so ist das. Und ich mache da immer noch so ein bisschen Zitronenabrieb rein.
Mhm.
Und dann schmeckt das.
Sehr schön. Ja, Gebäck könnt ihr. Gebäck
ja,
und
durchaus.
Politik könnt ihr da oben besser, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen.
Durchaus. Mhm. Ja, und in diesem Sinne, wo wir gerade bei so Happy Happy und all solchen Sachen sind, würde ich sagen, Wein?
Wein.
So.
Auf jeden Fall Wein.
Wein. Also, Wein. Wir sind in Franken. Und wir sind beim Bürgstatter Spätburgunder aus dem Jahr 2017. Der ist also schon ein paar Jährchen älter. Das Weingut liegt in der Gemeinde Bürgstadt, das ist das Mainviereck, da liegt es in Franken. Die Familie beschäftigt sich seit 1855 mit Weinbau. Heute wird das Ganze von Daniela und Christoph Walter geführt. Die Weinberge umfassen 3,5 Hektar Rebfläche in den Einzellagen Zentgrafenberg und Hunsrück. Sie sind zu 75% mit Rotweinsorten, nämlich mit Spätburgunder, Frühburgunder, Domina und Regent, sowie Weißweinsorten. Alster wären Silvaner, Müller-Thurgau, Bacchus und Riesling bestockt. Die Bewirtschaftung erfolgt naturnah mit Dauerbegrünung, Ausbringung von Stallmist und Kompost sowie Verzicht auf Insektizide und mineralische Stickstoffdüngung. So, 13 Alkoholvolumenprozente haben wir es hier zu tun. Ja, und ich würde sagen, das ist sehr, sehr schöner roter Bernstein, den wir hier haben, wo man da ein bisschen durchgucken kann. Sehr schön.
Ja, das hat mich gewundert. Das ist relativ durchsichtig.
Und wir sehen ein, ich weiß nicht, man kann, wenn man so eine weiße Fläche hat, dann kann man sehen, am Rand ist das ein bisschen bräunlich.
Hm.
Das liegt daran, dass der Wein ja schon ein bisschen älter ist, nämlich, warte mal, nämlich 7 Jahre. Und das ist ja schon mal eine Zeit. Und desto älter ein Rotwein wird, desto heller wird er. Und desto älter ein Weißwein wird, desto dunkler wird er. Kann man sich so merken. Und dann kommt so dieser braune Rand, wenn er älter wird. Bräunlicher Rand, das ist ja so nicht so leicht bräunlich halt. Dann erkennt man das ganz gut. Ja, wollen wir mal unsere Näschen reinhalten?
Oh ja.
Reife Noten. Nämlich nussig. Der Wein ist deswegen, oder nicht nur deswegen, aber er ist leise, er ist elegant. Schwarze und rote Beeren, aber die Frucht ist da, aber sie ist nicht in your face. Dafür haben wir Tabak, Leder, ein bisschen Holz und ich finde Melasse.
Ja.
Also dieses Rumzeug da, weißt du?
Ja, ja. Ja, das ist so eine würzige Süße, ne? Das,
ja, genau. Das passt. Ja, genau. Pilze finde ich da so ein bisschen, Waldboden und Wurzelgemüse finde ich. Ein Hauch, so, ja.
Das ist eine Menge. Ja, ich habe erstmal eine ganze Reihe von Beeren, aber das ist natürlich auch sehr waldig und so einen mineralischen Geruch, ein bisschen salzig, bisschen steinig salzig irgendwie.
Ja, finde ich gut. Ja. Typisch Spätburgunder halt. Der ist ja nicht so, nicht so wuchtig, sondern der hat ja auch eine gewisse Mineralität immer und ein bisschen Zug auch und so Sachen. Mhm. Das ist eigentlich ein Rotwein für Leute, die keinen Rotwein mögen. Naja, also so ein bisschen jedenfalls. Und auch nicht so gut vertragen. Mhm. Gibt ja auch viele, die den nicht so gut vertragen. Ne? Ich finde, das ist wahnsinnig, die Nase ist wahnsinnig animierend.
Animierend zum Probieren, ja?
Ja, und zum Essen auch, finde ich.
Ja, dazu würde ich sowas Schweres, Würziges, irgendwie Ente, Wild, Pilze, sowas würde ich dazu, glaube ich, gerne essen.
Pilze würde passen, ja.
Ja, halt sowas Waldiges so.
Ja, ja, ja. Es ist eine sehr samtige, also so eine weiche, der ist nicht hart.
Ne? Nee, eher weich und frisch Boden, irgendwie.
Ja, ja, schön. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann. Prost!
Prost! Oh, noch mehr Beeren. Ganz viel Beeren. Lecker, lecker. Sehr gut. Hm. Und aber auch was Blumiges. Da ist so ein...
Oh ja.
So eine Sommerblumenwiese.
Aber auch wieder dieses herbfruchtige, tabakige, ledrige, holzige, finde ich. Hm. Ich habe so ein bisschen Balsamico. Dieses Säure, süß-saure so. Wieder dieses Vegetabile und die pilzigen Noten. Und die Melasse bleibt mir auch jetzt wieder so im Nachklang, im Nachhall bleibt die auch so da. Und die salzigen von dir, die du in der Nase schon hattest, die habe ich jetzt auch so im Nachhall. Sehr schön. Und so im Mund finde ich auch Tabak, salzig, adstringierend, wenn du den im Mund hast. Mhm. Auch ein bisschen Balsamico und wieder dieses Melasse-Zeug. Finde ich sehr spannend.
Ja, da ist auch irgendwie was Geröstetes dabei. Ja,
total.
Ich suche noch danach was, fast ein bisschen wie, und was Pfeffriges.
Ja.
Ein bisschen vanillig. Mhm. Was die Süße. Ja, toll. Das ist mal ein richtig komplexer, richtig schöne, viele Noten, was da alles zusammenkommt.
Ja, stimmt. Aus Recht Vanille.
Bei der Vanille ist auch noch irgendwie mal die Frage, ob man sich das einbildet oder ob es da ist. Ich finde, es hat noch irgendwie so was Weihnachtliches. So zimtig und
Lebkuchengewürz, meinst du so? Ja,
ja, ja, so in die Richtung.
Kann ich nachvollziehen.
Da ist noch irgendwie so eine Würzigkeit drin.
Definitiv.
Aber dabei alles so frisch und leicht irgendwie. Der könnte ja auch total schwer sein mit diesen Noten. Nee, aber
überhaupt nicht. Und das war 13 Alkoholvolumenprozenten. Also der ist wirklich schön leicht. Ja. Muss man sagen. Der ist elegant und feinfüßig. Da passt es wieder. Schön.
Doch schöner langer Nachklang. Also Abgang.
Ja, sehr, 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 sehr schöner Nachhall. Also der arbeitet schön nach. Sehr, sehr, sehr gut und sehr lang auch. Hm. Sehr schön. Also, der kostet 15 Euro, die Flasche. Für weniger Geld. Also, das ist die, also du kriegst keinen besseren Spätburgunder für weniger Geld sowieso schon mal nicht. Ich würde ihn nicht mehr liegen lassen. Ich würde ihn spätestens im nächsten Jahr trinken, weil der ist jetzt genau richtig. Der ist fantastisch. Für den Preis ist das schon phänomenal. Also, ja. Das Weingut Josef Walter ist, die machen phänomenale Spät- und Frühburgunder. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich liebe Spätburgunder und Frühburgunder. Aber das ist schon richtig gut. Und die haben natürlich auch gute Lagen. Die sind da, wo Fürst ist und wo auch Steintal ist und so Sachen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber die können das halt auch richtig gut. Was sie da machen, machen sie richtig gut. Und ich habe den Wein auch immer noch. Also das ist, der arbeitet weg echt gut nach. Das ist wirklich toll. Ist erst ein bisschen astringierend und dann wird er richtig, richtig saftig. Ja. Lecker. Was machen wir mit diesem Wein? Um mal so eine Messlatte zu geben, bei Wein Plus hat er 87 bekommen. Mhm. Ich halte das für ein bisschen wenig, weil ich frech geworden bin.
Das will ich auch sagen. Also ich werde hier definitiv auch sehr viel großzügiger sein.
Nein, auf gar keinen Fall, sehr viel großzügiger, aber ich finde die 88 kann er.
Ja, nun, also dann kriegt er von mir die 89, weil das ist also, nee, der ist so elegant. Der ist so elegant, der hat so viele verschiedene Nuancen zu bieten. Also wahrscheinlich fallen mir morgen noch 5 weitere auf. Das ist also...
Ist ein toller Wein, es ist ein toller Wein, wirklich. Ja. Für das Geld, das ist phänomenal, das ist unverschämt gut.
Ja.
Muss man schon ehrlich sagen. Also dafür, für diese Qualität zahlst du in Frankreich, da kannst du aber mal ist wirklich easy eine Null hinten dran hängen. Und auch in Deutschland mittlerweile ist qualitativ hochwertiger Spätburgunder nicht mehr so günstig. Also ne, Grüße gehen raus an Fürst oder Friedrich Becker und wie sie da alle heißen. Oder Huber und Co. Also auch die nehmen es mittlerweile von den Lebenden. Auch zu Recht. Nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Völlig zu Recht. Aber es gibt eben auch noch andere, die auch Spätburgunder können. Und Josef Walter konnte schon immer Spätburgunder, die Menschen von Josef Walter. Und eben auch in diesem Fall. Toller Wein. Kann man gar nicht hoch genug loben. Schöne Sendung insgesamt. Schöne Musik, schöner Wein, passt alles zusammen.
Sehr gut.
Wir haben verkostet den Spätburgunder, und zwar den Burgstädter Spätburgunder aus dem Jahr 2017, und es gab 88 Punkte von mir und 89 Punkte von Frau Eichler. Und mit was? Mit Recht.
So ist es.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen, und selbstverständlich haben wir auch nächstes Mal wieder Themen.
So ist es. Wir verabschieden uns von Großbritannien. Nächste Woche sind wir in Deutschland und in Frankreich unterwegs. Oha. Denn wir hören Harald Großkopf mit Strom und wir hören Klon mit The Unseen.
Ah.
Genau. Nach unserem Open Mic geht es dann noch in den hohen Norden, weil wir einen Störtebeker Bernsteinweizen verkosten für alle, die uns im Internet hören.
So ist es. Und zwar aus Stralsund kommt das Ganze. So machen wir das. Ja, ihr wisst ja, ne, kommentiert uns, liked uns, teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt. Damit wäre uns sehr geholfen. Geht auf feuilletöne.de, da kann man gucken, wie man uns helfen kann, wenn man denn mag. Und bis dahin, bis zur nächsten Woche, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.